Ich glaube, wir haben es schon verstanden. Also wir haben so vieles heute schon gesehen, gehört. Der Gottesdienst ist einfach wunderschön. Danke Kerstin für die Orga. Danke allen Kindern und allen, die sich wirklich beteiligt haben. Es ist wunderbar. Und ich glaube, wir haben verstanden, keine Sorge. Wir schaffen das. Nun möchte ich euch etwas erzählen, was tatsächlich passiert ist. Es ist schon ein paar Jahre her, also 1982, aber immer wieder hören wir diese Geschichte oder sehen wir sie irgendwo. Und so habe ich neulich auf Instagram irgendwann diese Geschichte entdeckt und ich dachte, was für ein schönes Beispiel. Und ich wollte diesen heute mit euch teilen. In der Nacht am 24. Juni 1982 befand sich eine Boeing 747 der British Airways über den Indischen Ozean, über den Bergen Indonesiens. 263 Menschen waren an Bord. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, mitten in der Nacht, die meisten Passagiere schlafen. Alles ist ruhig. Nur hier und da ist noch ein kleines Licht an. Und der Flug verlief eigentlich ganz ruhig. Routine. Und alles schien normal. Doch plötzlich geschah etwas Seltsames. Ein bläuliches Licht begann vor den Fenstern des Cockpits zu tanzen. Etwas, was keiner von ihnen jemals gesehen hat. Es sah fast schön aus, aber irgendwie beängstigend schön. Und dann ertönt der Alarm im Cockpit. Triebwerk Nummer 4 fällt aus. Kurz darauf Triebwerk Nummer 2. Dann Triebwerk Nummer 1. Und schließlich auch das letzte Triebwerk. Innerhalb von weniger als 90 Sekunden stehen alle 4 Triebwerke still. Auf 11.000 Metern Höhe, ein Flugzeug ohne Triebwerke. Die Passagiere wussten noch nicht genau, was passiert. Aber auch im Cockpit waren viel zu viele Fragen da. Vielleicht wisst ihr schon, Flugzeuge sind so konstruiert, dass sie ohne ein Triebwerk noch weiter fliegen können. Ohne 2, sagen sie, das ist schon eine Notlage. Aber ohne 3 müssen sie sofort versuchen zu landen. Ohne alle 4 geht nichts mehr. Und das passiert eigentlich nicht. Das passiert nie. Alle 4 Triebwerke, sie fallen nie aus. So kannten sie es auch im Cockpit nicht. Und doch saß jetzt in diesem Moment der Captain Eric Moody nun im Cockpit eines fast 300 Tonnen schweren Flugzeugs mit 263 Menschen an Bord ohne Antrieb. Ohne eine Erklärung, was da eigentlich passiert ist. Und sie wussten, schnell haben sie es ausgerechnet, ungefähr 23 Minuten hätten sie jetzt, bis sie im Ozean landen. Nun haben sie versucht, die Triebwerke neu zu starten. Das hat aber nicht geklappt. Und plötzlich fielen auch die Sauerstoffmasken runter. Jetzt wussten alle, etwas sehr Ernstes passiert. Abschiedsbriefe, Gebete. Doch dann, mitten in diesem Chaos, meldete sich Captain Moody, und zwar, weil er die Cabin Crew nicht erreichen konnte auf irgendeine andere Art und Weise. Er wusste, dass er jetzt zu allen spricht. Und dann sagte er Folgendes: Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Wir haben ein kleines Problem. Alle 4 Triebwerke sind ausgefallen. Wir tun unser Bestes, sie wieder zu starten. Ich hoffe, Sie sind nicht allzu beunruhigt. Wie wäre es euch damit gegangen. Und doch sagte er das mit einer sicheren, entspannten, ruhigen Stimme. So erzählen es die Passagiere. Ein kleines Problem. Alle 4 Triebwerke sind ausgefallen. Dieser Satz wurde später berühmt und immer wieder zitiert, auch wenn es um Führung, um Leitung geht. Er wurde zu einem Beispiel von Besonnenheit, die lebensrettend wirken kann. Aber hätte Panik irgendjemandem geholfen? So blieb Captain Moody statt auf sich selbst, auf seine Verantwortung und auf die Lösung fokussiert. Und dann irgendwann, während er versucht hat und geschaut hat, was er überhaupt machen kann, hat er gemerkt, dass die Sauerstoffmaske von seinem Kollegen, von dem Co-Pilot, defekt war. Sie hat nicht funktioniert. Also hat er angefangen, mit ihm seine Sauerstoffmaske noch zu wechseln. Abwechselnd merkte er trotzdem, sie müssen so schnell wie möglich nochmal niedriger fahren. Wenn sie aber die Triebwerke nicht neu starten können, haben sie maximal 23 Minuten. Und trotzdem entschied sich Captain Moody, hier nochmal 1800 Meter pro Minute schneller zu sinken, damit sie auf die Höhe kommen, wo alle ohne Masken atmen können. Und sie versuchten immer wieder und weiter die Motoren neu zu starten. Ein Versuch, noch einer, noch einer. Und vielleicht weiß der ein oder andere, dass es ein ganzer Prozess ist, die Triebwerke neu zu starten. Und doch blieben sie dran. Die Crew blieb ruhig, fokussiert auf diese einzige Aufgabe, die sie als Lösung gesehen haben. Und dann, nach 13 bis 15 Minuten im Gleitflug, plötzlich ein kleines Geräusch. Ein Triebwerk hat gehustet. Und dann nochmal versucht und Triebwerk Nummer 1 startet wieder. Das war so eine Freude, so eine Erleichterung. Mit einem Triebwerk könnten sie schon etwas versuchen. Doch die Berge Indonesiens waren sehr nah, Java war sehr nah. So haben sie gemerkt, sie müssen schnell mit mehr Kraft es schaffen, um die Berge herumzufliegen und zurück nach Jakarta, um dort zu landen. Captain Moody blieb gefasst und ein Triebwerk nach dem anderen startete neu. Am Ende alle 4 Triebwerke waren im Einsatz. Und das nur auf 4000 Meter Höhe. Das heißt, das war der absolut letzte Moment, in dem es überhaupt noch funktioniert hat. Doch dann haben sie gemerkt, dass sie durch die Windschutzscheiben nichts mehr sehen können. Die waren komplett matt geworden. Und das wegen winzigen Lavapartikeln, die diese abgeschliffen haben. Sie haben das natürlich nicht gewusst. Die Lichter vom Flugzeug, sie waren komplett defekt, haben nicht mehr funktioniert. Und doch mitten in der Nacht hat es Captain Moody geschafft, sicher in Jakarta zu landen. Alle 263 Personen blieben unverletzt. Das Flugzeug hat es zwar geschafft zu landen, aber sie konnten nicht mal mit dem Flugzeug mehr zum Flughafen kommen. Das heißt, ab da musste man dann raus und laufen. Was eine Geschichte. Was bewirkt es, wenn jemand entscheidet, auf seine Aufgabe, auf die Menschen fokussiert zu bleiben, Lösung zu sehen, anstatt was eigentlich alles schieflaufen kann oder was eigentlich alles schiefläuft. Erst später wurde klar, das Flugzeug war nachts unbemerkt in eine Vulkanaschewolke des Mount Galunggung geraten. Auf dem Radar war sie nicht zu sehen, in der Dunkelheit erst recht nicht. Aber diese Erfahrung hat dann geholfen, dass die Luftfahrt einfach vieles gelernt hat und vieles haben sie danach angepasst, wie zum Beispiel Warnsysteme, weltweite Überwachung von Vulkanasche und so weiter und so weiter. Und das hat geholfen, dass vielleicht wir einmal, als wir in einem Flugzeug saßen, nicht so eine Erfahrung machen mussten. Ja, sie landeten sicher. Und diese Geschichte hat sogar ein sehr schönes Ende bekommen. Denn sogar zwei Menschen, die sich dort kennengelernt haben, an diesem Flug, während der dieses Gleitflugs, haben danach geheiratet. Eine Frau hat ein Buch darüber geschrieben und sie sind alle irgendwie in Kontakt geblieben, denn sie haben das Unmögliche überlebt. Sie haben überlebt, weil Captain Moody besonnen blieb. Wir Mütter kennen das. Wir können so ähnliche Momente. Wenn wir morgen Muttertag feiern, dann denken wir meist daran, wie toll unsere Mütter sind, wie stark, wie schön, wie liebevoll und wie wir uns immer auf sie verlassen können. Und dann wollen wir ihnen danken dafür, dass sie so vieles für uns sind. Ja, Krankenschwestern, Designerinnen, Köchinnen, Spielkameradinnen und so weiter. Als ich aber selbst Mutter geworden war, ich erinnere mich, dass es nicht so toll war, wie ich es mir vorgestellt hatte. Plötzlich hatte ich da ein kleines Wesen in meinen Händen, das sich von mir nicht beruhigen ließ. Und ich dachte, das geht ganz schnell und das ist ganz normal, aber ich war einfach nur in Panik geraten. Ich erinnere mich am dritten Tag, als ich dann aus dem Krankenhaus nach Hause kam, wie ich dachte, eigentlich würde ich jetzt am liebsten wieder zurück ins Krankenhaus gehen, weil sie werden schon wissen, was sie mit meinem Baby tun sollen. Und irgendwann, ich glaube, das war noch die erste Woche, ich erinnere mich auch daran, dass mein Mann und ich aus Verzweiflung mitten in der Nacht Nora in die Kinderschale, Babyschale haben wir sie gepackt und ins Krankenhaus gebracht und gefragt, was stimmt mit ihr nicht. Und die Diagnose war, also wir haben wirklich gedacht, dass etwas Schlimmes ist, aber die Diagnose war, sie ist ein neugeborenes Baby. Und ja, wir fühlen uns da manchmal überfordert. Und ich erinnere mich, wie ich dann meine Mutter beobachtet habe, wie sie mit meiner Tochter es so gut hinkriegt. Sie hat sie jedes Mal beruhigt, aber ich nicht. Und einmal hat sie mir dann gesagt, du darfst keine Angst haben. Du darfst keine Angst haben, dass du etwas falsch machst. Gott hat dir diese Fähigkeit schon gegeben. Als er dir das Kind gegeben hat, hat er dir auch die Fähigkeit gegeben, dich um dein Kind zu kümmern. Und ja, sobald du ruhig wirst, sobald du Vertrauen hast, wird es sich in deinem Kind widerspiegeln und es wird gelassener. Es wird sich beruhigen. Und was soll ich sagen? Sie hatte recht. Und ich weiß, dass alle Mütter hier das wissen. So wie wir uns fühlen, wie es uns geht, so geht es dann auch unseren Kindern. Sie spüren das, was in uns vorgeht. Aber wir Eltern kennen das. Wir kennen diese Momente, die dann danach kommen. Das Kind fällt hin, es hat Angst im Dunkeln, es will nicht einschlafen, es hat einen Magen-Darm-Infekt, es kommt weinend aus der Schule nach Hause, vielleicht hat es Streit in der Schule. Vielleicht hat sogar jemand gesagt, du bist nicht mehr mein Freund. Aber ich erinnere mich an das, wenn das so anfängt im Kindergarten. Schwere Emotionen. Vielleicht war es eine schlechte Note, vielleicht sogar ein schlechtes Zeugnis. Vielleicht ist etwas zerbrochen. Oder ein Kuscheltier verloren gegangen. Vielleicht war es ein Lego-Projekt, das einfach es nicht die Treppe runtergeschafft hat und ganz geblieben ist. Vielleicht sind es einfach böse Worte von den Nachbarskindern. Und für das Kind fühlt es sich dann an, als ob alle Triebwerke ausgefallen wären. Es ist das Ende. Es gibt keinen Ausweg mehr. Doch was dann die Eltern tun, ist etwas ganz Einfaches. Wir versuchen dann nicht, unseren Kindern die Welt zu erklären. Wir versuchen nicht irgendwie, ihnen zu sagen, wie es eigentlich sein sollte. Wir sind einfach da. Wir sind einfach da. Und manchmal reicht das. Manchmal reicht es, dass wir sagen, ich bin hier. Ich bin neben dir. Du musst das nicht selbst machen. Ich weiß, dass ich neulich auch eine Geschichte gelesen habe, in der es um einen Jungen aus dem Zweiten Weltkrieg ging. Als erwachsener Mann hat er dann erzählt, wie er sich immer wieder daran erinnert hat. Und dann sagte er, ich erinnere mich, als die Sirenen angefangen haben. Ich erinnere mich an den Luftschutzkeller. Ich erinnere mich, wie wir alle gerannt sind, um in Sicherheit zu kommen. Und ich erinnere mich, dass ich dann noch Angst hatte. Aber sobald meine Mutter sich hingesetzt hat, uns Kinder in die Arme genommen hat und angefangen hat, ihr Lied zu singen, plötzlich haben wir uns beruhigt. Und ja, die Sirenen waren noch da. Und ja, es sah noch alles genauso schlimm aus. Und wir waren immer noch da unten im Keller. Aber wir haben uns dann einfach beruhigt. Und woher kommt das? Woher kommt diese Fähigkeit, ruhig zu bleiben, auch dann, wenn es um uns herum vielleicht nicht so schön aussieht? Die Bibel gibt einige Antworten darauf. Und so finden wir die Antwort auch in 2. Timotheus 1, 5 bis 7. Aber ich möchte jetzt den 7. Vers vorlesen. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Zwar befindet sich dieser Vers jetzt in einem anderen Kontext hier, im Kontext das Evangelium ohne Angst weiterzugeben, aber auch hier stehen diese Gaben Gottes im Kontrast zu den Umständen. Und dann, wenn wir jetzt die Verse 5 und 6 lesen und zurückschauen, dann merken wir, Paulus macht hier was ganz Interessantes. Er erinnert Timotheus daran, an seine Mutter, an seine Großmutter, an den Glauben dieser beiden. Und dann erinnert er ihn, dass er selbst diesen Geist empfangen hat und das in sich trägt, was er braucht, um seine Aufgabe zu bewältigen. Ja, Gott hat dem jungen Timotheus eine Aufgabe, einen Auftrag gegeben. Aber er hat ihn auch mit den Gaben ausgestattet, die er dafür braucht, damit er das auch bewältigen kann. Und so geht es uns Eltern auch. Ja, wir denken vielleicht manchmal, wir haben nicht genug Kraft und Liebe und Besonnenheit, aber wir haben es von Gott bekommen. Denn als er uns zu Eltern gemacht hat, als er uns die Kinder geschenkt hat, hat er uns auch diese Fähigkeiten gegeben. Und vielleicht braucht es nur, dass wir erneut in uns selbst schauen und versuchen, diese zu entdecken. Manchmal braucht es jemand, der uns einfach daran erinnert. Doch manchmal reicht es, dass wir mit Gott sprechen und uns von ihm daran erinnern lassen. Und wenn wir in unsere Mütter schauen, wir sehen diese Fähigkeiten. Wir sehen Kraft, die manchmal wirklich nicht erklärbar ist. Ich habe mich schon immer gefragt, wie schaffen es Frauen manchmal mit 2 Stunden Schlaf Monate oder Jahre lang auszukommen. Ja, Gott gibt uns Kraft für diese Aufgabe. Er schenkt uns Liebe, die so fokussiert ist auf das Kind, dass es erstaunlich ist, so selbstlos. Und ja, er schenkt uns auch die Besonnenheit, die Fähigkeit, ruhig zu bleiben in Situationen, die kein Mensch erklären kann. Habt ihr jemals im Krankenhaus oder eben am Sportplatz beobachtet, wie sich Mütter verhalten, wenn das Kind fällt und sich wirklich schwer verletzt? Meint ihr, sie haben keine Angst? Sehr wohl haben sie Angst. Aber diese Fähigkeit, in diesen Momenten einfach besonnen zu bleiben, nicht erlauben, dass Angst dich paralysiert, sondern auf dein Kind fokussiert zu bleiben und wissen, dass es jetzt darauf ankommt, dass du stark bist. Und das bekommen wir von Gott. Gott hat auch dir und mir verschiedene Aufträge gegeben. Vielleicht ist es eben, dass wir Eltern sind. Aber er hat uns auch andere Aufträge gegeben. Und wir wissen, dass wir eigentlich tagtäglich unterschiedliche To-Do-Listen haben, unterschiedliche Aufgaben, die auf uns warten. Und manchmal fühlt es sich einfach zu viel an. Doch vielleicht ist es notwendig, dass wir uns heute daran erinnern, wir haben diese Fähigkeiten von Gott schon bekommen. Sie sind da. Wir brauchen uns nur erinnern. Vorhin im Fribo-Anspiel habe ich den bekannten Vers aus Jesaja 40 gehört. Und wisst ihr, wie Jesaja 40 eigentlich anfängt? Mit den Worten: Tröstet, tröstet mein Volk. Es ist interessant eigentlich, wenn wir überlegen, in welchem Kontext passiert das? Es ist ein Drama. Israel ist nicht mehr zu Hause. Jerusalem ist zerstört, der Tempel liegt in Trümmern. Und viele Menschen fragen sich nur noch, hat uns Gott denn verlassen? Ist unsere Geschichte eigentlich vorbei? Sieht Gott unser Leid überhaupt noch? Und genau in diese Situation kommt Gott und spricht diese Worte hinein. Tröstet, tröstet mein Volk. Und wenn wir jetzt in die Bibel schauen, werden wir etwas sehr Interessantes entdecken. Nämlich, Gott spricht diese Worte zu seinem Volk. Er sagt, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Soll sich dann das Volk selbst trösten? Ist das möglich? Zu wem spricht er hier? Naja, er spricht zu den Menschen, die mit ihm Zeit verbringen, die seine Stimme noch hören können, auch wenn im Exil. Er spricht zu den Menschen, die offen sind für sein Wirken. Und er sagt ihnen, auf Hebräisch ist es Nacham, trösten, tröstet mein Volk. Mit anderen Worten, bleibt bei ihnen. Niemand soll alleine durch Angst gehen. Begleitet sie, schenkt ihnen neue Hoffnung. Trösten bedeutet buchstäblich neben jemanden zu stehen. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass der Heilige Geist der Tröster genannt wird und dann mit dem Wort Parakletos neben einem stehen. Und wenn Gott diese Worte seinem Volk spricht, sagt er eigentlich, steht neben ihnen. Und das könnt nur ihr, die ihr dieselbe Erfahrung gerade macht wie sie. Also, wir können trösten, auch dann, wenn es uns nicht so gut geht. Wenn wir nicht in der superschönen Lage sind und genau da, wo es uns eigentlich nicht gut geht, da, wo eigentlich es im Leben schwer wird, da können wir den anderen erst recht trösten. Weil wir können ihn verstehen. Wir können neben ihm stehen. Wir können ihn begleiten, weil wir die gleiche Erfahrung machen. Es ist interessant, wenn wir dann an Jesus denken. Jesus ist Mensch geworden. Er ist auf unsere Welt gekommen, um genau das zu machen. Neben uns zu sein. Unsere Erfahrung zu machen. Unsere Erfahrung zu teilen und uns dort begegnen, wo er uns trösten kann. Deshalb, wir sehen Jesus, wie er mit Ausgestoßenen ist, mit Kranken, mit Trauernden. Und dann das Schönste. Jesus geht nicht und sagt, so, das war's jetzt. Ich habe euch getröstet, während ich hier war. Nein, Jesus sagt in Johannes Evangelium mehrmals und ganz viel darüber. Aber für mich sind besonders schön diese Verse in Johannes 14, 26 bis 27, wo er sagt, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Jesus ließ uns also nicht allein. Er sagte sogar, dass es besser ist für uns, wenn er geht, sodass der Heilige Geist kommt und in jedem von uns leben kann. Das ist der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, der uns jetzt täglich zur Verfügung steht. Er ist da. Nun, wenn wir das wissen, können wir auch ganz einfach zu Friedensstifter werden. Die Menschen, die vielleicht nicht jede Angst nochmal verstärken, nicht jede Panik nochmal verbreiten oder die Menschen, die eben, wenn wir in einen Raum kommen, in dem nur über Angst gesprochen wird und was nicht richtig läuft, dass wir eine andere Atmosphäre bringen. Ja, Jesus sagt, selig sind die Friedensstifter. Er lädt uns vielleicht heute ein, nicht so sehr auf unsere Ängste fokussiert zu bleiben. Ja, es mag sein, die Welt ist nicht so schön. Im Moment sieht es sogar so aus, dass wir nicht mal wissen, wie wird es weitergehen. Und ja, es ist berechtigt, sich zu fragen, was da alles da draußen passiert. Wie weit sind wir? Aber was, wenn wir heute uns entscheiden würden, dass wir erstmal um uns herum schauen, uns umdrehen und schauen, wer könnte denn dringend Hoffnung brauchen? Wem geht es nicht gut? Wer hat Angst? Wo könnte ich mit dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit jemandem helfen? Wo kann ich unterstützen? Wo kann ich im Prinzip das sein, was Jesus war für die anderen Menschen? Und vielleicht hilft es dann auch uns selbst, gelassener zu werden, mehr Kraft zu haben und positiv in die Zukunft zu blicken. Und das bedeutet nicht, dass wir die Umstände ignorieren sollen. Nein, darum geht es nicht. Ja, auch Captain Moody hat gesagt, wir haben ein kleines Problem. Ja, es geht nicht darum, dass wir die Umstände ignorieren, aber dass wir dann nicht erlauben, dass die Angst Kontrolle übernimmt. Dass wir schauen, was kann ich noch tun? Ja, ich kann mich in Gottes Gegenwart bewegen. Ich kann von ihm die Kraft schöpfen und ich kann diese dann auch weitergeben. Und am Ende desselben Kapitels in Jesaja 40 lesen wir dann diese wunderschönen Worte, die wir schon vorhin gehört haben, auch durch das Lied. Die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fahren auf mit Flügeln wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht matt. Und damit will ich jetzt auch enden. Vielleicht fühlt sich dein Leben heute ein bisschen wie ein Flugzeug an, das in so einem Sinkflug sich befindet. Vielleicht hast du Angst, vielleicht hast du Sorgen und vielleicht passiert gerade in deinem Leben etwas, was gar nicht so schön ist, was dich herausfordert. Doch Gott möchte dich heute ganz klar daran erinnern, dass du schon den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit in dir trägst. Er steht dir zur Verfügung, um dein Kind gut zu führen, um deine tägliche Arbeit zu machen, um selbst nicht zu verzweifeln und um Frieden weitergeben zu können. Und wer weiß, vielleicht können wir mitten in den Herausforderungen ja unserer Zeit sogar sagen, wir haben ein kleines Problem. Alle vier Triebwerke sind ausgefallen. Die Richtung, in die sich diese Welt bewegt, ist nicht so toll. Aber alles wird gut, denn dieser Flug ist in Gottes Hand. Amen. Ich würde euch einladen, zum Gebet aufzustehen. Lieber Vater, danke dir, dass du uns nicht nur die Aufträge und die Aufgaben gibst, sondern auch uns mit den Fähigkeiten und den Gaben ausstattest, die wir brauchen, um diese zu erfüllen. Danke dir, dass wir, ja, wenn wir in uns schauen, auch diesen Geist entdecken können, dass wenn wir mit dir sprechen, dass wir uns mit dir verbinden, dass wir dann auch in den schwierigsten Situationen ruhig bleiben können. Danke dir, Vater, dass du uns all das geschenkt hast, nicht nur, damit es uns im Leben gut geht, sondern dass wir auch so wie du sein können, dass wir in unserer Umgebung auch eine gute Atmosphäre verbreiten können, dass die Menschen nicht in Panik geraten, sondern dass sie ruhig, gelassen in Zukunft blicken können, ganz hoffnungsvoll. Danke dir, Vater, dafür, dass du auch heute da warst, dass du uns so einen schönen Gottesdienst geschenkt hast. Und bitte bleib bei uns auch in der Woche, die kommt. Das bitten wir dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.